Laut? Ja.
Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Bo Rosenmüller darüber, wie Künstler und Schauspieler von Hypnose profitieren können. Bo, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Du hast verschiedene Standorte, in denen du tätig bist, in Berlin und Wien. Wo bist du im Moment gerade?
Im Moment bin ich in Berlin, aber ich komme gerade aus Wien.
Das heißt, wie oft bist du an welchem Standort?
Das hängt so ein bisschen ab von dem Engagement meines Partners, der sehr viel in Wien und in Österreich zu tun hat. Und ich habe das Glück, auch remote zu arbeiten. Das heißt, ich bin gerade da, wo wir sind, kann ich arbeiten. Ich habe mir auch eine Praxis in Wien gesucht, da kann ich auch praktizieren. Und ansonsten in Berlin. Und je nachdem, ich plane das immer so ein, zwei Monate vorher und bin entweder in Wien oder in Berlin. Und ich würde sagen, 2 bis 3 Monate im Jahr in Wien, so unterteilt, und der Rest eigentlich in Berlin.
Für dich einen großen Unterschied zwischen der Mentalität der Wiener und der Berliner jetzt in Bezug auf die Offenheit zur Hypnose, also dass das natürlich zwei Welten sind, die eigentlich aufeinanderprallen, ist klar. Nur so in Bezug auf die Offenheit zur Hypnose.
Allgemein würde ich sagen schon, da gibt es schon irgendwie Unterschiede, vor allen Dingen auch, ja, die Mentalität würde ich auf jeden Fall bestätigen. Die Berliner, ich merke, dass hier ein wahnsinnig großes Angebot, also gerade für Künstler ist. Und die sind so ein bisschen, die Berliner sind so ein bisschen nicht mehr so neugierig, würde ich sagen. Die kennen schon alles, sie wissen schon, also es ist ein Überangebot an Workshops, an Hypnose, an was auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass die Wiener noch ein bisschen begeisterungsfähiger sind.
Ich habe ja auch in Wien und Berlin zu tun gehabt. Ich habe die Svivantes Klinikum in Neukölln, habe ich den Kreissaal in Hypnose ausgebildet. Die bieten also auch eine Hypnosesprechstunde dort an. Und das Wilhelminenhospital in Wien auch. Das waren so die ersten, die auf mich zugekommen sind. Und mit der Militärakademie in Wien haben wir mal ein Experiment gemacht, ob man Selbsthypnose als Schlafersatz für die Soldaten in der Front einsetzen kann. Und wenn ich die beiden Städte mit Tänzen vergleichen sollte, wäre für mich Wien natürlich der Walzer. Und Berlin Techno.
Techno, ja, hätte ich auch sofort gesagt. Ja.
Oder? Genau. So, jetzt die Mentalität ist eine unterschiedliche. Künstler gibt es überall. Ich könnte mir vorstellen, dass die künstlerischen Aktivitäten in Berlin so ein bisschen kreativer sind als die in Wien. In Wien wahrscheinlich eher so traditionelle Kunst. Wie erlebst du das?
Ja, auch. In Berlin ist, also Wien ist ein bisschen kleiner insgesamt, ne? Die ganze Film- und Fernseh-Theaterlandschaft ist wahnsinnig überschaubar und kompakt. Und je nachdem, ich finde, bei Theater sind sie ausgeschlossen die Burg. Also das Burgtheater ist es viel traditioneller. Also die anderen Theater und das, was ich wahrnehme, ist viel traditioneller. Und in Berlin, glaube ich, würde ich auch sagen, ist man deutlich experimenteller und auch ein bisschen trashiger. Aber so ist ja auch der Umgang hier. Also wenn du, ne, das mit Techno und Walzer vergleichst, glaube ich, würde ich auch sagen, das passt zusammen.
Ja. Wie bist du zur Hypnose gekommen, Bo? Was ist so dein Weg gewesen? Was hast du ursprünglich gemacht oder überhaupt? Wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Und wie kam dann der Weg zur Hypnose?
Ich bin im Theater aufgewachsen, also meine Mutter und mein Vater waren Theatermusiker und ich bin so ein klassisches Theaterkind gewesen. Das heißt, ich war eigentlich schon ganz früh immer mit Tänzern, Sängern, Schauspielern zusammen. Schon so, ich war lieber im Theater als im Kindergarten. Das war so mein großer Kindergartenspielplatz. Und da die Faszination beziehungsweise auch die Berührung zu den Künstlern war immer sehr eng. Und sehr nah. Und ich habe irgendwie, glaube ich, früh auch verstanden oder sehr bewusst beobachtet, wo sind deren Themen, was sind deren Needs, was sind deren Ängste. Und bin dann irgendwann zum Film gekommen. Das war, erst war ich bei ProSieben, bin dann zum Film gekommen und ein paar Jahre später habe dann irgendwie beim Film Produktionsleitung, also sowohl am Set als auch im Büro gearbeitet. Und später dann meine eigene Castingproduktion oder Castingagentur aufgemacht. Das heißt, ich habe Filme besetzt, 15 Jahre lang. Filme, Serien, Das heißt, ich bekomme ein Drehbuch, lese das Drehbuch durch, überlege mir, wer von den vielen tollen Schauspielern in Deutschland oder überhaupt Österreich, Schweiz könnte das spielen. Dann ist es ganz viel Organisatorisches dabei, also die Zeitanfragen, wer kann, bis man dann irgendwie auf ein ganzes Ensemble sozusagen auf die Besetzung gekommen ist. Und das habe ich 15 Jahre gemacht und sehr erfolgreich und auch sehr gerne, bis ich dann irgendwann allerdings gemerkt habe, dass mich die Rollen nicht mehr so sehr interessiert haben, sondern mich mehr die Menschen dahinter interessiert haben. Ich habe dann angefangen, mich mehr mit den Menschen, mit den Themen auseinanderzusetzen, eben welche Ängste, wie kommen sie eigentlich zu, wie schaffen sie sich in eine andere Figur auch irgendwie reinzubegeben oder die zu kreieren, die zu erschaffen. Und habe nach einer Coaching-Ausbildung dann irgendwie gemerkt, ich habe ganz viele Sachen ausprobiert, also an mir selber auch, ganz viele unterschiedliche Praktiken so. Ich habe Greenberg gemacht, ich habe eine Gesprächstherapie gemacht, also auch um meine eigenen Themen zu bearbeiten. Ich habe auch alternative Heilmethoden ausprobiert, Pflanzentherapie und so weiter, bis ich irgendwann auch bei der Hypnose ankam und einfach so eine starke Resonanz gemerkt habe und ich merkte, das ist mein Call. Das ist meins. Und ich finde, vor allen Dingen, das ergänzt sich so wahnsinnig gut mit dem Coaching. Also ich finde, im Coaching, das weißt du sicherlich selber auch, kann man so gut die Themen ausarbeiten und die dann quasi, wo man nicht über den Verstand rankommt, einfach in der Hypnose auflösen.
Ja, also ich meine, gerade in der Schauspielerei, hatte ich ein Gespräch mit einem Theaterschauspieler, der auch gesagt hat, dass er Hypnose verwendet, um ja so Ängste auf der Bühne zum Beispiel auch loszuwerden. Ne? Und du musst ja im Grunde in eine Trance gehen, um überhaupt in die Rolle reingehen zu können. Und wir wissen ja manchmal selbst bei Leuten, die keine professionellen Schauspieler sind, jetzt nicht, in welcher Rolle sind sie gerade. Also wenn ich mich mit meinem Sohn unterhalte, bin ich in einer anderen Rolle, als wenn wir uns jetzt unterhalten. Und wenn ich dann ein Akquisegespräch mit einem Vorstand eines DAX-Unternehmens führe, dann bin ich nochmal in einer anderen Rolle. Also schauspielern wir ja auch, er hat das so ein bisschen anders formuliert, er hat gesagt, wir haben Bedürfnisse und wir wollen diese Bedürfnisse erfüllt bekommen, deswegen verändern wir uns. Aber man sagt ja so im Volksmund oft, man schauspielert so ein bisschen, dass man nicht das Gefühl hat, jetzt ist man gerade authentisch. Wie erlebst du das, wenn jetzt Künstler zu dir kommen, die ein Thema haben? Also vielleicht auch Künstler, die du in einer bestimmten Rolle kennst. Also ich nehme jetzt einfach mal ein krasses Beispiel. Ich stelle mir jetzt vor, Klaus Kinski kommt zum Coaching und sagt, er möchte ein bisschen abnehmen. Dann habe ich so ein Bild von Klaus Kinski. Und viele von uns haben vielleicht ein Bild von Klaus Kinski. Und dann fragt man sich, sitzt jetzt hier gerade der Klaus Kinski vor mir? Oder die Rolle, die er spielt? Also, ja, oder
Also,
du weißt, was ich meine.
ja, ich weiß, was du meinst. Ich möchte allerdings Klaus Kinski nicht wirklich begegnen. Ich finde den aus der Ferne so unterhaltsam, aber auch irgendwie einfach zu crazy. Ich glaube, das ist auch eine Qualität von mir, dass ich das schaffe, mit den Leuten wirklich auf eine sehr wahrhaftige Ebene zu treffen. Und die Leute, die, glaube ich, hierher kommen und etwas verändern wollen, die wissen, dass sie jetzt irgendwie keine Show abziehen brauchen, dass es keinen Sinn macht, jetzt irgendwas darzustellen, was man nicht ist, weil wie wir wissen, kommen wir da ja nicht an die Themen ran. Und deswegen würde ich sagen, die sind schon ziemlich wahrhaftig hier. Ich bin irgendwie kein Freund des Wortes authentisch, weil ich habe das Gefühl, wir können eigentlich alle gar nicht wirklich authentisch sein. Also authentisch sind wilde Tiere und kleine Kinder, die sich genau so verhalten, wie sie sich irgendwie gerade im Moment fühlen. Aber wenn ich authentisch wäre, dann würde ich manchmal irgendwie beim Kaffee bestellen, hinter den Tresen springen wollen und authentischerweise meinen Kaffee selber machen, weil es mir zu lange dauert, weißt du? Insofern, wahrhaftig finde ich irgendwie ein besseres Wort oder zumindest versuchen, so wahrhaftig wie möglich zu sein. Genau. Das, auch wenn ich manchmal im Coaching merke, da sind Menschen, die versuchen jetzt ihre Maske aufrechtzuerhalten, Wenn es jetzt nur eine Stunde ist, die wir gebucht haben, merke ich, macht es jetzt keinen Sinn, es anzusprechen. Wenn es aber eine längere Session ist, wenn wir irgendwie ein Paket gebucht haben, dann würde ich auf jeden Fall relativ frühzeitig schon irgendwie daran arbeiten, dass wir diese Masken wirklich ablegen. Weil ich habe das Gefühl, wenn kein großer Abstand zwischen der Maske und der wahren Person ist, dann können wir, wenn es so nah wie möglich aneinander ist, dann geht es uns gut und dann sind wir wirklich in unserer Kraft und in unserem Potenzial.
Ich kenne das von Therapeutenkollegen, wenn die ein Thema haben, dass ich dann sage, wir nehmen das Ganze auf, dann kannst du dir anschließend anhören, welche Technik ich angewendet habe. Und du musst jetzt nicht bewusst die ganze Zeit überlegen, was macht er jetzt gerade mit mir, welche Technik wendet er an und wie versucht er das Problem zu lösen. Und bei Künstlern und Schauspielern, gerade je bekannter sie sind, glaube ich, sind sie auch mal ganz froh, wenn sie sich in einem Umfeld bewegen, in dem jetzt keiner ein Selfie haben möchte, keiner ein Autogramm möchte, nicht jeder irgendwie zu einem hochschaut und einen anhimmelt, sondern auch mal jemand einfach auf Klartext redet und sagt, pass mal auf, hier bist du jetzt eben nicht in dieser oder jener Rolle, sondern hier kannst du auch der verletzbare Mensch sein, der vielleicht auch einfach mal sagt, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf diesen Stress oder ich hab Angst vor einer Rolle oder ich habe Angst vor dem Applaus oder der Kritik. Und
Absolut.
ich glaube, das ist etwas, was du natürlich dann auch bieten kannst, weil du durch deine Vita natürlich jetzt auch nicht unbedingt gleich anfängst zu stottern, wenn da jemand bei dir anruft, der ein bisschen bekannter ist aus den Medien, sondern du bist da wahrscheinlich relativ entspannt, egal wer kommt, oder? Gibt es irgendwelche
Ja.
Leute, bei denen du sagst, du jetzt eher nicht, oder?
Nee. Also bei Klaus Kinski hätte ich vielleicht ein bisschen Arschflattern gehabt, aber ansonsten glaube ich nicht, dass mich irgendjemand aus der Ruhe bringen würde. Nein. Und spannend, gerade kam mir noch ein Gedanke. Was sagtest du kurz davor? Nochmal.
Dass man einfach mal in der Umgebung ist, in der man so sagen kann, wie man will und auch über seine Ängste und sowas sprechen kann.
Genau. Und da, apropos die Ängste, und das finde ich irgendwie ganz spannend, als ich noch als Castingdirektorin gearbeitet habe, war ich ja quasi auf der anderen Seite. Ich war hinter der Kamera und die anderen waren vor der Kamera. Ich habe gesagt, mach's mal so, nimm mal ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr davon. Und mir war überhaupt nicht bewusst, was die Schauspieler und Schauspielerinnen wirklich durchmachen. Also wie fühlen die sich vor einem Casting? Wie fühlen die sich vor einer Prüfung, also vor einem Vorsprechen? Diese permanente Bewertung und Beurteilung, es war, es ist, ich habe erst später, oh, hier ist ein Donnergroßer. Ich weiß nicht, ob man
Ja,
den hört. Hörst du den?
hört man nicht, ne?
Ah,
Aber macht ja
gut.
nichts, heute ist ja Donnerstag. Ah ne, heute ist
Heute ist ja
Mittwoch, aber
Donnerstag.
egal.
Nee, es ist noch Mittwoch, aber es darf auch am
Wir
Mittwoch
bereiten uns auf
donnern, ne?
Donnerstag.
Also mir
Genau.
war überhaupt nicht bewusst, was für Themen, was für Ängste und was für welchen Druck und Herausforderungen eigentlich Schauspieler und Schauspielerinnen wirklich ausgesetzt sind. Ob das bei einem Casting ist, ob das bei einem Vorsprechen ist, ob das auf der Bühne ist, die sind jeden Tag permanent eigentlich mit unseren ganzen Urängsten konfrontiert. Und ich weiß, ein normaler Mensch wie du und ich, wer wird das gar nicht aushalten? Mit diesen ganzen Bewertungen, Beurteilungen, so sein, das machen, auch freiberuflich sein, keine wirkliche Basis haben zu können oder sich das so dermaßen aufzubauen, eigentlich die ganze Zeit mit dem Floß auf dem offenen Meer zu schwimmen. Ich habe größten Respekt davor.
Absolut, ja. Und ich meine, die Corona-Pandemie hat es nochmal gezeigt, ne, wie verwundbar diese Branche auch ist. Ja, ich meine, alle erzählen, ja, es gehört einfach, Kultur und Kunst gehört zu unserem Leben und das sind wichtige Berufe, aber im Endeffekt waren das mit die ersten, die hinten runtergefallen sind. Und wenn man dann irgendwas performt hat in einer Art Autokino und man wurde auch noch angehupt als Applaus, das muss psychologisch ja auch furchtbar gewesen sein. Also viele Künstler haben da ja auch gesagt, dass das für sie sehr befremdlich war, einmal nicht vor Publikum spielen zu können und dann auch noch bei Autos angehupt zu werden, was ja eher anders bewertet würden. Ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, jemand, der künstlerisch tätig ist und sagt, ich habe da ein paar Themen und würde einfach mich gerne mit jemandem mal dazu austauschen, der sich darauf spezialisiert hat. Wie läuft das so für gewöhnlich bei dir ab, wenn man sich bei dir meldet?
Ich schicke im Vorfeld erstmal einen Fragebogen, damit ich schon mal ungefähr so eine Basis von Antworten habe, auf die ich sozusagen aufbauen kann. Also, A, wäre es ganz schön, das Thema schon zu wissen. Vielleicht dann, wir konkretisieren es dann zwar nochmal vor Ort in einem längeren Vorgespräch. Ich finde es ganz gut, auch die Fragen habe ich auch bei mir im Fragebogen, so ein bisschen Background, wo kommt jemand her, was hat er für ein Verhältnis zu seinen Eltern, was sind da irgendwie, welche Themen wurden vielleicht besprochen und welche wurden ausgelassen, was hat man, also so ein paar Informationen, dass ich schon mal weiß, wenn jemand zu mir kommt, was könnte das Thema sein, wie kommen wir da vorgehen? Auch natürlich irgendwie schon im Vorfeld zu wissen, welche Intervention wende ich denn hier überhaupt an? Ich liebe die Altersregression. Ich merke, dass das irgendwie für die Leute, die zu mir kommen, am effektivsten ist. Dann haben wir meistens mindestens eine Stunde Vorgespräch, wo ich ganz konkrete Fragen sozusagen nochmal zu dem Thema, auch was viel auch, ne, die emotionalen, also die emotionalen Bilder, wo fühlst du es, was fühlst du, wie genau ist es, beschreib es noch genauer, also ganz stark. Und das Gute, und das ist so ein Geschenk, mit Künstlern zu arbeiten, die haben einfach so eine große Fantasie. Da gibst du so einen kleinen Funken und dann galoppiert es schon davon. Und das finde ich einfach großartig, damit umzugehen, weil die natürlich diese, ne, die Fantasie, die sie dafür aufbringen, sich die ganzen schlimmen Szenarien auszumalen, können wir super dafür verwenden, das natürlich als Ressourcen und als Positives umzudrehen. Und ach, ich hatte neulich irgendwie eben mit einer Künstlerin ein Thema und das Thema fühlte sich an wie so ein Feuerball in ihrem Bauch, der eigentlich alles verbrennt und nur so verbrannte Erde hinterlässt. Und während wir in der Hypnose sind und in der Altersregression und eben in dieses Gefühl reingehen und das umdrehen, hat sich plötzlich dieser Feuerball, der erst alles verbrannt hat, das hat sich umgedreht, die Energie, und plötzlich wurde es wie so ein Schutzmantel, das sozusagen etwas zu beschützen hatte. Und ich fand dieses Bild, Gott, ich wäre nie im Leben draufgekommen, aber Wahnsinn, was diese Fantasie alles so ausspuckt. Und es war natürlich ein perfektes Geschenk, um dann das eigentlich als Ressource zu nutzen und die Energie so zu transformieren, dass es von Wut in Mut ging.
Ja, es erinnert ja auch total an den Phönix, ne? Also dieses Bild auch, ne?
Total.
Der aus der Asche dann mit was Neuem und Besserem und ja, was Kreativem anfängt. Ist ja auch eine ganz schöne Macht, die Künstler dir da in die Hand geben, wenn sie sich so offenbaren, wo sie ihre vergangenen vielleicht auch Traumata sind, Ängste und Schwachstellen. Ja, also das erfordert, glaube ich, ein großes Vertrauen, wenn man weiß, da ist jemand, wenn der, keine Ahnung was, irgendwann mal auf blöde Ideen kommt, geht er zur Presse und erzählt Dinge über mich, die man nicht erzählen sollte, oder? Also
Ich,
das.
ja, ich glaube, das ist irgendwie ein Grundkodex. Das glaube ich, habe ich und strahle ich auch aus, und deswegen sind die Leute auch mir gegenüber so offen.
Ich kenne es halt von vielen Therapeuten, die ja eigentlich auch ihrem therapeutischen Kodex treu sein sollten, ne? Und sich trotzdem dann bei der nächsten Fortbildung damit brüsten, was für aufregende Klientenbeispiele sie haben. Und gerade wenn dann mal jemand kommt, der ein bisschen bekannter ist, mit dem man sich dann so ein bisschen brüsten kann, dann dauert es auch nicht lang, bis man den Namen erfährt. Und das finde ich immer wieder, muss man wirklich dann den Leuten auch sagen, ja, vor kurzem habe ich das im WhatsApp-Status, ja, da hat tatsächlich einer geschrieben, stellt euch vor, wer sich bei mir gemeldet hat, derjenige, also seine Tochter, und weil er jetzt dement ist, möchte er bei mir. Und dann habe ich nur geschrieben, so
Oh
was,
Gott.
ist nicht krank, ja.
Oh weia.
Also das kann ja auch rechtliche Probleme geben. Und Therapeuten sind ja per se, man sagt ja, Therapeut ist kein Beruf, sondern eine Diagnose. Und sind oft Menschen, die mit Ach und Krach den Weg auf die andere Seite des Tisches gefunden haben. Ja, und die so mit ihrem helfenden Bedürfnis, ja, dann so die Dankbarkeit der Menschen haben wollen. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Berufsgruppe, finde ich. Deswegen glaube ich tatsächlich, so wie in deinem Fall, jemanden zu haben, der aus der Szene heraus zum Coaching erwachsen ist, halte ich für viel besser, weil du auch nachvollziehen kannst. Einmal, du kennst die Situation, wo du es vorhin gesagt hast, ne? Du verstehst, welchem Stress die Leute ausgesetzt sind, die Künstler, die Schauspieler. Du weißt, was an Tagespensum geleistet werden muss. Das klang zwar vorhin so schön harmonisch, ne? Lieber Theater als Kindergarten. Nur, wenn du dann als Kind im Theater rumrennst, dann lieben dich einfach alle und alle freuen sich, dass die kleine Bo da ist und dann kriegst du da ihren Kakao und da ihre Streicheleinheiten, ja. Aber wenn du halt da performen müsstest, wenn du dann quasi die, keine Ahnung, was die vierjährige, fünfjährige Schauspielerin bist, geht's auch noch. Aber wenn es dann älter wird, dann wachsen auch die Ansprüche und der Druck und irgendwann denkst du vielleicht, na, mal jetzt aber auch lieber irgendwie mit den anderen Kindern auf dem Spielplatz spielen, als jetzt hier nochmal eine Rolle zu üben. Und das kann ja ein normaler Therapeut alles gar nicht nachvollziehen. Oder ein Coach, der ein Schild dranhängt, dass er sagt, ich mache hier, keine Ahnung, was Bühnencoaching oder Redeangst oder Erfolgscoaching oder ja, das ist ja dann alles eine Theorie. Die Techniken sind die gleichen, aber das Verständnis ist einfach oft nicht da.
Ich bin ja sehr mit einem Schauspieler liiert. Also mein Mann ist auch in der ich sag jetzt mal bekannt. Deswegen würde ich sagen, weiß ich genau, was es braucht, um das zu beschützen.
Ja. Wenn du jetzt mit deinem Mann beim Abendessen bist, wie viel Mann, also Mann von Bo, sitzt dir dann gegenüber? Und wenn er eben gerade in einer intensiven Rolle ist, wie viel Rolle, die er mitgebracht hat, erlebst du da? Also
Ganz spannend, ja.
Heinz Rühmann hat mal erzählt, dass seine Frau zu ihm gemeint hat, Heinz, du musst jetzt nicht mehr der brave Soldat Schweig sein, du kannst einfach mein Heinz sein.
Es ist erstaunlich. Ich hätte nie gedacht, dass da so viel mitschwingt. Also das ist für mich auch, das ist für uns beide ein Lernprozess gewesen, weil ich weiß, wie, oder wir beide wissen ja, wie wir sind, wenn wir wahrhaftig wir sind. Und manchmal kommen, oder es gab schon Situationen, wo ich dachte, Mensch, irgendwas ist jetzt komisch mit dem. Warum lacht er denn jetzt irgendwie mal über meine Witze nicht mehr? Bis jetzt hat er das doch immer gemacht. Und wir hatten vor 2 Jahren, glaube ich, so eine Situation, wo ich merkte, eigenartig, ich meine, er ist ausgebildeter Schauspieler, eigentlich weiß er, wie er mit den Rollen umgeht und er weiß auch, und das ist auch total wichtig, und das lernt man auch in den Schauspielschulen, dass man die Rollen auch wieder abstreift, dass man sie wieder in die Ecke stellt, also nichts mit nach Hause nehmen. Es geht aber auch nicht permanent, weil er sich ja auch stark mit oder sehr intensiv auch teilweise mit den Rollen beschäftigt oder vielleicht auch noch gar nicht weiß, dass da schon Anteile drin sind. Auf jeden Fall hatten wir eine Situation, wo es genau so war, dass ich dann dachte, irgendwas, was ist denn los irgendwie? Was stimmt mit uns gerade nicht? Und nachdem ich das angesprochen hatte, merkte ich, wie er so in sich ging und dann irgendwie nachdachte und irgendwann sagte, oh, ich glaube, die Rolle XY war jetzt schon da. Und dann war es auch aber innerhalb von 1 Minute auch wieder vorbei, weil er konnte sofort das wieder ablegen und wieder zu sich zurückkommen. Und ich bin auch sehr, ich habe auch einen großen Respekt vor wirklich schlimmen Rollen. Also es gibt ja irgendwie Charaktere, die will man nicht unbedingt kennenlernen, dass dann immer wieder so Anteile vielleicht mit reinschwingen. Ich glaube, das kann der mittlerweile sehr gut handeln. Oder wenn, dann können wir es auch ganz gut ansprechen. Es ist aber nicht wirklich, es ist, man kann es nicht komplett voneinander trennen. Es ist schon extrem miteinander verwoben, diese Energien auch.
Glaube ich, auch in jedem Beruf, dass du ein bisschen was mit nach Hause bringst. Ja, wenn ich jetzt überlege, ich kann nicht normal bei Leuten in eine Wohnung reingehen, ohne Bilder zu analysieren. Weißt du, als Hypnoanalytiker, ich komme dort rein und dann sehe ich ein Bild und dann frage ich, wer hat denn das gemalt? Ja, meine Tochter. Und wie gefällt es dir? Weißt du, und dann muss ich wirklich aufpassen, was ich manchmal sage, wenn ich dann das Gefühl habe, da kommt der Schrei nach Hilfe oder Aufmerksamkeit aus diesem Bild raus. Ne? Was ja ein subjektives Empfinden ist. Oder auch, ich erinnere mich dran, wenn mein Vater früher nach Hause gekommen ist, dann hast du manchmal das Gefühl gehabt, er muss jetzt immer noch so Gespräche führen, wie mit den ganzen Einkäufern, die ihn übers Ohr hauen wollten. Und es gab damals so ein Buch, das hieß Beruf Profi, Privat Amateur. Das haben wir ihm dann geschenkt. Ja, und Also es ist schon in jedem Beruf so ein bisschen, dass man ja ein bisschen was mit nach Hause bringt, weil man ja auch über das erzählt, was man tagsüber erlebt hat, wenn man jetzt nicht gemeinsam irgendwo arbeitet. Aber es gibt ja, gerade bei Schauspielern gibt es das eben oft auch in der Literatur, dass man sagt, da ist jemand, der sich zum Beispiel eine Nazi-Uniform anzieht und je mehr er davon anzieht, desto mehr wird er zu dieser Rolle und schafft es irgendwann fast nicht mehr, diese Uniform auszukriegen. Und ich hatte vor kurzem hatte ich den Bestseller-Autor Peter Grandl mit im Interview, der das Buch Turmschatten geschrieben hat, das jetzt mit Heiner Lauterbach verfilmt wurde. Das wurde jetzt auf beim Filmfestival wurde das vorgestellt. Und wenn ich dieses Buch lese und diese jungen Rechtsradikalen, die in diesem Buch vorkommen, was die sagen und was die tun, wenn ich mir vorstelle, so etwas muss jemand schauspielern, der überhaupt keine Affinität zu sowas hat, dann glaube ich schon, dass das dann auch schwierig wird, weil ich das auch allein durch das Lesen des Buches merke, wie ich Dinge, die ich draußen sehe, plötzlich anders bewerte, anders wahrnehme und aufpassen muss, mich nicht zu sehr in diese Welt reinziehen zu lassen.
Na klar, man kann ja konsequenzfrei Sachen erleben, die man als Normalsterblicher vielleicht gar nicht erleben kann. Also, wenn ich mir vorstelle, jemand spielt Charles Manson, der darf irgendwie einmal völlig geisteskranken in die Psyche eines geisteskranken Gurus eintreten. Das wieder loszuwerden und wirklich da irgendwie ohne Schaden rauszukommen. Ich meine, es gibt ja genug Beispiele, wo es auch schiefgegangen ist, mit Heath Ledger und dem Joker. Der wusste
Ja.
möglicherweise auch irgendwann nicht mehr genau, was seine Persönlichkeit war. Ja, nicht.
Arbeitest du? Ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch.
Nee, ich weiß gar
Nee,
nicht mehr,
okay.
das war schon weg.
Okay. Selbst bei dir mit Hypnose, dass du ja irgendwelche Selbsthypnose-Rituale für dich entwickelt hast?
Ja, ganz viel. Ich merke auch, dass ich irgendwie mein gutes Experiment oder ein gutes Versuchskaninchen für mich selber bin. Ich probiere sowohl Selbsthypnosen an mir aus, aber ich versuche auch mentale Reisen mit mir selbst zu machen. Also entweder in der Meditation oder wenn ich irgendwie in einem veränderten Bewusstseinszustand bin, wirklich auch irgendwie da reinzugehen, zu gucken, was würde denn bei mir funktionieren? Also es gibt zum Beispiel schon lange, schon sehr lange hege ich diese Vorstellung, oder es gibt es ja auch in vielen anderen Beschreibungen schon, diesen Mind Garden, also so einen magischen Garten im Kopf. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass man so Gedankengarten eigentlich, dass man so das positive Denken Kindern versucht nahezubringen, dass man sagt, guck mal, stell dir vor, die positiven Gedanken sind deine Samen und die negativen sind auch Samen und je nachdem, wo du deinen Fokus hinlegst, das wird dann wachsen. Und das arbeitet immer wieder so bei mir. Und ich habe vor 2 Jahren haben wir ein großes Lavendelbeet angelegt. Wir haben noch einen Hof in Brandenburg. Und ich hatte das Gefühl, es hat bei mir so viel Meditatives auch mitgebracht. Also dieses erstmal wirklich, das war nur ein Dornenfeld mit Disteln und Brennnesseln und das erstmal immer wieder sozusagen zu säubern, die Wurzeln und diese ganzen Disteln und Dings rauszunehmen, umzugraben und dann wirklich irgendwie die Blumenpflanzen immer wieder zu pflegen und so weiter. Das hat für mich einen ganz starken inneren Reinigungswert, also auch so sozusagen, wie man ja, meditativen Wert auch oder Mindfulness mitgebracht. Und da habe ich auch sozusagen eine Meditationsreise auch für mich selbst geschrieben, die ich jetzt auch mit Klienten mache.
Okay.
So, den magischen Garten.
Könntest du uns die zur Verfügung stellen, dass wir die an das Interview dranhängen, dass die Podcast-Hörer sich das anhören
Ja.
können? Weil ich finde, das
Ja.
ist auch eine schöne Symbolik, weil ja Gesundheit und körperliches Wohlbefinden auch eine permanente Pflege braucht. Ja, weil wir ja, ich meine, es ist immer einfacher, sich auf die Couch zu setzen und sich verkommen zu lassen, als den Körper und den Geist zu pflegen und zu kultivieren. Und da finde ich das mit so einer Gartenmetapher finde ich ja sehr schön.
Genau, da kann man dann seinen eigenen Samen für etwas Bestimmtes, was man wachsen lassen möchte, Selbstliebe oder Vertrauen oder Geduld oder was auch immer, kann man dort in seinen eigenen Garten pflanzen und dann täglich quasi vorm Schlafen gehen oder morgens vorm Aufwachen hingehen und da düngen sozusagen mit Gedanken und mit guten Glaubenssätzen.
Schön, ja, das klingt
Ja,
auf jeden
mache
Fall.
ich gerne. Nehme ich auf. Ich habe es noch nicht aufgenommen, aber ich nehme es jetzt, habe ich natürlich auch gleich eine Gelegenheit, das aufzuzeichnen.
Okay, prima. Gibt es irgendeine Lieblingstechnik? Du hast von der Altersregression gesprochen, jetzt von dem magischen Garten. Gibt es eine Technik, bei der du merkst, dass die besonders oft verwendet wird und auch besonders gut ankommt bei den Klienten, mit denen du arbeitest?
Genau, also die Altersregression hatte ich ja schon gesagt, eben das mit dem Klopfen und mit der auflösenden, also die Emotionen auflösen. Ich mache auch gerne die Six Steps, also mit den Anteilen zu arbeiten und wirklich irgendwie mit dem Unterbewusstsein, den Anteilen, um zu gucken, welcher Anteil weigert sich hier irgendwie oder welcher Anteil braucht hier irgendwie eine besondere Aufmerksamkeit und das zu versuchen, das sozusagen dann auch zu integrieren oder mit dem kreativen Anteil eben neue Wege zu finden, um gerade an Verhaltensweisen zu arbeiten.
Ja, die Arbeit mit Anteilen des Unterbewusstseins ist ziemlich mächtig. Mir ist da, als ich noch ganz am Anfang war, das war vor fast 30 Jahren, ich hatte mit 24 meine Prüfung gemacht zum Heilpraktiker und mit 25 dann angefangen, war also schon sehr jung in der Praxis. Und da vergisst man manchmal die ein oder andere Suggestion aufzulösen und merkt dann nach der Hypnose relativ schnell, wie der Patient darauf reagiert. Und in dem konkreten Fall, bei der Arbeit mit Anteilen des Unterbewusstseins, hatte ich nicht mehr alle Teile zurück ins Unterbewusstsein gepackt und dann konnte ich die Hypnose nicht beenden. Und dann habe ich ganz nervös meine Dokumentation durchgeguckt, was ich gemacht habe, weil du quasi du spaltest ja sozusagen die Persönlichkeit. Und wenn du nicht alles wieder an seinen Platz räumst, dann bleibt derjenige einfach dissoziiert. Und wenn das eine hochsuggestible Patientin ist, so wie jetzt in meinem Fall, dann kann ich die Hypnose nicht beenden. Und
Und wie war das dann? Also, wie bist du dann da rausgekommen?
ich habe nochmal meine Dokumentation durchgeguckt, weil ich in der Ausbildung gelernt habe, dass man bei dieser Technik genau dokumentieren muss, welche Teile man hat. Und habe dann gemerkt, dass ich die Teile gar nicht zurückgeführt habe. Das habe ich dann gemacht.
Okay.
Und dann war es überhaupt kein Problem. Und dann meinte sie nur, dann so in der Nachbesprechung, das wäre jetzt aber komisch gewesen. Ne? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Sie haben so eine hervorragende Vorstellungskraft. Ich kann nicht alles im Leben erreichen. Ja. Aber so entstehen ja auch psychosomatische Symptome, weißt du, mit so einer Suggestibilität. Und wenn man das Prinzip verstanden hat, dann ist das gut, ja. Hast du mal irgendwas zu dem Thema publiziert schon, dass man Bücher oder so von dir findet?
Nee, habe ich noch nicht. Ich habe das Gefühl, da gibt es irgendwie so viel draußen und ich bin sehr jemand, der sehr viel aufnimmt und sehr viel liest. Ich hab diesen Ruf noch nicht gehört. Vielleicht irgendwann.
Ja, okay.
Es gibt zu viele Bücher, die ich noch erst lesen möchte, bevor ich irgendwas. Oder beziehungsweise ich habe auch mein eigenes Thema noch nicht so richtig gefunden. Ich habe das Gefühl, das braucht noch ein bisschen.
Ja, ich war vor 2 Jahren auf der Frankfurter Buchmesse und habe gefragt, ist es überhaupt irgendein Buch, das noch nicht geschrieben wurde? Ja, also das ist ja auch, wenn man sich das anguckt, wie viele Bücher da jedes Jahr neu auf den Markt kommen. Ja. Ja, wo, wenn jetzt jemand sagt, das spricht mich sehr an, ich komme auch gerne mal nach Wien oder nach Berlin, um einfach da Sessions zu haben. Du hast von Paketen gesprochen vorhin. Gibt es spezielle Pakete und wenn ja, wie sehen die aus? Also vom
Coaching mache ich online, also mache ich nur online und das ist sozusagen, da habe ich Pakete von 1 bis 10 Stunden. Das Schöne ist auch, dass die GVL, das ist die Gesellschaft das für Verwertungsrechte für Künstler, die unterstützt quasi auch meine Coachings, das heißt, und auch meine Hypnosen übrigens. Also ich hatte letztes Jahr auch mit der GVL irgendwann gesprochen, weil eine Klientin wissen wollte, ob die Hypnosen auch von der GVL bezuschusst werden. Und dann dachte ich, weiß ich noch nicht, aber ich frage die mal. Und ich habe auf jeden Fall auch die Bezuschussung für die Hypnosen, gerade irgendwie was Lampenfieber, Auftrittsängste, Performanceängste, Versagensängste angeht, was natürlich für Künstler total Sinn macht. Das heißt, da gibt es einen Zuschuss auch von der GVL, die unterstützen das und Ansonsten bei Hypnose bin ich sehr individuell. Ich gucke erstmal, was sind das für Themen? Also wie viele Sitzungen brauchen wir, um ein Thema zu verändern? Ich biete 1 bis 2 Sitzungen quasi schon so an, aber ich denke, es ist zu individuell, als dass man das jetzt wirklich irgendwie zu sehr packagen kann. Also ich fange erstmal mit einer Sitzung an und wir gucken uns das Thema an und ich finde, da braucht es ein bisschen mehr Kommunikation als beim Coaching ist es für mich einfacher, an die Themen zu kommen, als bei Hypnose zu gucken. Erstmal, ne, man hat einen viel größeren Radius, den man sich erstmal angucken darf.
Ja, klar.
Genau, also am
Und dann.
besten, wenn Leute sich interessieren, dann gerne anschreiben im Vorgespräch, dass wir uns auch kennenlernen. Ich mache das Vorgespräch gern online, dass man einmal irgendwie zusammen spricht, bespricht und dann rausfindet, was das Beste, die beste Methode oder die beste Intervention und die besten Maßnahmen sind.
Okay. Hast du eine Website? Wahrscheinlich
Ich habe
schon. Wenn
eine.
ja, dann sag mal, wie sie heißt. Wir werden sie auch verlinken, aber für die, die nicht lesen können, sag einfach mal die Website.
Genau, die heißt www.boconnect.de, also
Connect.
BoConnect.
Okay.
Genau, einfach ohne Strich, ohne Komma, ohne Punkt, BoConnect.de. Das ist, da sind sozusagen mehrere Themen drunter gefasst, weil ich teilweise ja auch noch für die Film- und Fernsehbranche arbeite, für die Medienbranche und auch im Bereich Artist Relations quasi ein Schnitt oder eine Brücke zwischen Künstler- und Medienpartnern bin. Und das ist alles sozusagen unter meiner Homepage gefasst: Hypnose, Coaching und Artist Relations.
Okay, prima. Da findet man dich auf jeden Fall, kann dich direkt kontaktieren dann. Ja, Bo, ich würde dir gerne als Dankeschön für das Interview eines meiner Hypnosebücher schenken. Ich sage dir mal, welches gibt. Ich sag dir mal, welches gibt und sag, welches dich am meisten anspricht. Also Hypnosetherapie Band 1, das ist so Grundlagentechnik der Hypnosetherapie, die Kraft der Selbsthypnose. Da geht, lernt man, wie man Selbsthypnose praktiziert und hat zu verschiedenen Themen Inhalte. Schneller, höher, weiter mit Sporthypnose, Tinnitus total besiegen und die Kunst der hypnotischen Kommunikation. Und dann gibt es noch ein Buch für einsame Männer, aber das habe ich nicht anspricht.
Das würde bei mir nicht zutreffen, ne? Die Kunst der Hypnosekommunikation fand ich ganz spannend.
Okay.
Weil ich merke, dass ich sehr viele Ideen habe, aber die manchmal nicht so leicht in so einen ganzen Kontext bringen kann, weil mein Hirn dann immer wieder neue Ideen ausspuckt und ich denke, ich verzettle mich manchmal ein bisschen. Deswegen wäre das, glaube ich, ganz gut, das so ein bisschen besser in der Form zu packen. Das würde mich freuen.
Also, schicke ich dir zu.
Danke.
Dann bedanke ich mich bei dir und du hast das letzte Wort.
Ich habe das letzte Wort. Gott, jetzt bin ich gerade überfordert. Das letzte Wort, um diese Session zu beenden. Ich habe das letzte Wort. Kannst du mir eine Frage stellen?
Du hast das Wort.
Ich habe das letzte Wort.
Irgendwas, was du noch über dich sagen möchtest, was du noch als Botschaft an die Zuhörer mitgeben möchtest?
Ja, also was mir jetzt gerade in dem Kopf, wenn ich das letzte Wort habe, dann was ein Satz, der für mich wahnsinnig hilfreich war und eben auch in meiner Arbeit noch, als ich als Castingdirektorin tätig war. Ich war damals bei einem Coach, mit dem ich lange gearbeitet habe, und der sagte zu mir: Privatleben erlebnisorientiert, Geschäftsleben ergebnisorientiert. Und das hat für mich ganz viel, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, das hat bei mir ganz viel verändert, weil zu dem Zeitpunkt war mein Beruf und mein Privatleben eine einzige Suppe. Und ich glaube, meine ganzen Erlebnisse habe ich aus dem Beruf gezogen und im Privatleben hatte ich eigentlich gar keine Erlebnisse mehr und konnte sozusagen auch geschäftlich gar nicht mehr wirklich unemotional oder rational entscheiden. Und das auseinander zu dividieren war für mich absolut wichtig und hat mir eine ganz große Lebensqualität wieder zurückgeschickt.
Gut, dann trink mal
Halte
was.
ich es mal an.